Ja, ich bin sehr gespannt auf das Lied, was wir eines Tages oben singen werden über das Lamm. Also ich freue mich richtig auf den Text. Das könnt ihr mir glauben. Es ist, es ist so, wenn man eine Predigt vorbereitet, dann ist es immer sehr schwierig, alle Menschen abzuholen. Es gibt unterschiedliche Menschen hier. Die einen, die kennen sich sehr gut aus, die einen kennen sich gar nicht aus, die einen kennen einige Begriffe überhaupt nicht. Und es fällt sehr schwer, alles so abzustimmen, damit es für jeden verständlich ist. Wenn ihr heute Fragen habt über bestimmte Sachen, über bestimmte Begriffe, dann fragt nachher mich, andere Leute, egal wen. Ja, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wir möchten heute, so wie ich das schon heute hier an die Wand geschmissen habe, wir möchten heute drei Blickwinkel betrachten auf das Kreuz. Wir möchten uns heute den Messias angucken. Und das ist so entscheidend in der ganzen Bibel, denn aus diesem Blickwinkel heraus, aus dem, wie wir Christus anschauen, erschließt sich die ganze Bibel. Je nachdem, wie wir das Kreuz betrachten, verstehen wir Dinge aus der Bibel. Und ich möchte beginnen, stellt euch einmal vor, ihr schreibt einen Brief. Ihr schreibt einen Brief und der ist so aufgebaut, bis ein Höhepunkt kommt in diesem Brief. Und ihr schreibt diesen Brief an eure Freunde und ihr hofft, dass sie den lesen. Und jetzt ist das so, dass die Freunde diesen Brief bekommen und die lesen alles bis auf diesen Höhepunkt. Was würdet ihr euch dabei denken? Bei den orthodoxen Juden ist das ja so, da wird in der Synagoge einmal im Jahr die ganze Tora gelesen, die fünf Bücher Mose, da werden die Propheten gelesen und da gibt es ein Verzeichnis, das nennt sich Heftara-Verzeichnis, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber da steht wohl drinne, welches Kapitel wann dran ist. Und wisst ihr, da kommt auch der Prophet Jesaja vor. Und alles aus dem Jesaja wird gelesen, bis auf Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 13. Das ist ein Kapitel, was in diesem Verzeichnis nicht enthalten ist. Und wir wissen alle, wer den Jesaja 53 kennt, wir wissen alle, dass das der Höhepunkt des Briefes ist oder dieser Jesaja-Rolle. Und warum wird dieser Kapitel nicht gelesen? Der Kämmerer aus Äthiopien, der liest auch die Jesaja-Rolle. Und der kommt bis zu diesem Kapitel. Er kommt bis zu diesem Kapitel und er merkt, da ist irgendwas. In diesem Kapitel ist irgendwas enthalten. Und Philippus wird durch den Geist dahingesandt, der ihm dann erklärt, was in diesem Kapitel vor sich geht. Der Kämmerer fragt, hör mal, um wen geht es hier? Und vielleicht ist das so, dass du in dieser Bibel auch diesen Kapitel vielleicht auch schon mal gelesen hast, aber vielleicht dir noch nicht wirklich tiefgehende Gedanken über das Kapitel gemacht hast. Und bevor nach der Predigt jemand zu mir kommt und sagt, Heinrich, das, was du da heute über diesen Kapitel gesagt hast, das war theologisch nicht ganz korrekt. Ich gebe euch recht, das kann auch nicht anders sein. Und mein Anspruch heute ist es nicht, diesen Kapitel theologisch korrekt auszulegen. Denn alles, was ich heute möchte, ist euch einfach mitnehmen auf meine Vorbereitung, auf die Reise, wie ich diesen Kapitel betrachtet habe. Unser Schauplatz, der befindet sich auf einem Hügel. Und dieser Hügel heißt Golgatha. Es ist ein Hügel des Grauens. Es ist aber auch ein Hügel der Hoffnung. Es ist ein Hügel, der auf dem Berg Moria liegt. Und der wird schon im ersten Buch Mose im Kapitel 22 erwähnt. Wir alle kennen diese Geschichte, die schattenbildlich voraussagt, was einmal geschehen wird. Das ist der Hügel, wo der Vater seinen eigenen Sohn als Opfer darbringt, um dich und mich zu retten. Wir möchten uns heute drei Blickwinkel anschauen, die auf das Kreuz gucken. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es ist so, als ob ihr ein Buch lest oder einen Film guckt, wo drei verschiedene Perspektiven aufgezeigt werden. Versetzt euch in die Lage eines Films, wo einfach drei verschiedene Blickwinkel auf das Kreuz strahlen. Und der erste Blickwinkel ist auf das Kreuz selbst. Es ist Christus. Es ist der Messias, der an diesem Kreuz hängt. Und der zweite Blickwinkel ist über dem Kreuz. Wir möchten einmal die Perspektive von oben herab sehen, wie Gott sie sieht. Und wir möchten einmal eine Perspektive von unten beleuchten, auf die Menschen, die unter dem Kreuz stehen, nach oben schauen. Nun, der erste Blickwinkel. Könnt ihr bitte weitermachen? Funktioniert nicht. Ist bei dieser Helligkeit ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist der Blickwinkel auf das Kreuz. Auf diesem Kreuz hängt ein Mann. Es ist ein Mensch. Er hängt da voller Schmerzen. Blut überströmt. Striemen von Peitschen bekleiden seinen ganzen Rücken. Die Haut schält sich regelrecht ab. Eine Dornenkrone krönt ihn mit zentimeterlangen Dornen, die sich in seine Kopfhaut bohren. Sein Anblick ist so widerlich, ist so demütigend. Menschen verbergen das Gesicht vor ihm. Die meisten können ihn nicht leiden. Er wird angespuckt. Er wird verspottet. Nun, auf den ersten Blick ist das ein Anblick wie kein anderer. Es gab hunderte Gekreuzigte. Immer wieder wurden Menschen gekreuzigt. Es war ein typischer Anblick eines Verbrechers. Und Verbrecher müssen doch wohl bestraft werden, oder? Da sind wir uns doch alle einig. Verbrecher gehören ans Kreuz. Das ist Gerechtigkeit. Das ist gut. Doch wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir ihn. Es ist Jesus. Es ist der Messias. Es ist Gottes Sohn. Wir haben viel von ihm gehört. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Er hat Lahme gehend gemacht. Er hat Blinde sehend gemacht. Ihr Lieben, er hat Wasser zu Wein gemacht. Wer kann das? Und seine Lehre, Leute, wie er gelehrt hat mit Vollmacht. Und wir fragen uns, was hat dieser Verbrecher da am Kreuz wohl gemacht, dass sie ihn kreuzigen? Für welche Verbrechen wurde er denn bitte gekreuzigt? Welche Sünde hat er getan? Hat er einen Mord begangen? Nein. Hat er die Ehe gebrochen? Nein. Hat er gelogen? Nein. Hat er gestohlen? Nein. Hat er jemals ein böses Wort gesagt? Nein. Ihr Lieben, und die Antwort ist immer nein. Er hat nichts gemacht. Nichts, was diese Strafe verdient hätte. Kein Unrecht ist über seine Lippen gekommen. Kein Trug aus seinem Mund. Können wir uns das vorstellen? Aber was ist seine Anklage? Er wird doch nicht einfach grundlos da hängen. Nun, er wird angeklagt, weil er vorgibt, Gottes Sohn zu sein. Also das ist ja ein Ding. Dafür haben ihn die Juden angeklagt, weil er vorgibt, Gottes Sohn zu sein. War das falsch? Nein. Er war Gottes Sohn. Nun stellt euch vor, ihr kommt heute zu mir und fragt mich, Heinrich, hast du einen beigen Pulli an? Sag, klar, habe ich einen beigen Pulli an. Du bist ein Lügner, kommst hier hin, fängst an, mich zu verprügeln, fängst an, mich anzuspucken. Ich denke mir, hey, ich habe doch die Wahrheit gesagt. Was ist los? Und so in etwa war es bei Jesus. Er wurde angeklagt, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er der Wahrheit entsprach. Und vielleicht sagst du jetzt, das glaube ich nicht. Wir können gern die Anklageschrift lesen. Die Anklageschrift ist immer über dem Kreuz angebracht. Das war damals üblich bei den Gekreuzigten. Damit alle, die vorbeigehen, einfach sehen können, weshalb dieser Mann da hängt. Sollen wir uns die mal anschauen? Bei diesem Menschen steht drauf Inri. Und das heißt Jesus, Nazarener, König der Juden. Und es fällt sofort auf, das ist keine Anklage, oder? Das ist ein Titel. Es ist keine Anklage, die da steht. Ist das ein Zufall, ihr Lieben? Müsste doch an dieser Stelle eigentlich jeder zum Nachdenken kommen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Aber diese Inschrift zeigt, dass dieser Mann, dass dieser Jesus von Nazareth, dass dieser Messias keine Sünde begangen hat. Und niemand, auch nicht ein Mensch, konnte ihn irgendeiner Sünde anklagen. Wisst ihr, was die Inschrift dann sagt? Dass dieser Mann einfach freiwillig da hängt. Das ist doch unglaublich, oder? Er trägt die Strafe für meine und deine Schuld. Nun, diese Strafe hat selbstverständlich vor dem Kreuz schon begonnen. Und für jede meiner Sünden wurde er geschlagen. Mit jedem Schlag auf seinem Kopf bohrten sich die Dornen tiefer und tiefer hinein. Und bei jedem Schmerzensschrei sagt er einfach nur für dich. Für jede Sünde wurde er gepeitscht. Jeder Peitschenhieb, der ihm hinten den Rücken aufriss, für dich. Es ist eine grausame Methode, Menschen so zu bestrafen, nicht wahr? Obwohl er nichts gemacht hat. Nichts. Ein Peitschenhieb für eine Lüge. Ein Peitschenhieb für einen Ehebruch. Ein Peitschenhieb für das, was du geklaut hast. Ein Peitschenhieb für das böse Wort, das du heute gesagt hast. Und vielleicht denken sich jetzt ein paar Leute, na gut, diese paar Peitschenhiebe. Wird ja so schlimm wohl nicht sein, oder? Wenn ich für meine Strafe, die ich gemacht habe, 5 Peitschenhiebe bekomme, meine Güte, das halte ich doch aus. Nun, das stimmt, das hältst du aus, das ist richtig. Aber würdest du sie auch aushalten, wenn du nichts gemacht hättest? Er trägt sie, weil er nichts getan hat. Nun, und das eigentliche Leiden, zu dem kommen wir später noch. Die lassen sich nämlich aus dem anderen Blickwinkel ein bisschen besser beschreiben. Und dieser Mann, der da am Kreuz hängt, der war vorher, wo er noch unten war, hat er sich einfach nur gebeugt. Er hat sich gebeugt und diese Schläge einfach ertragen. Kein Wutausbruch, keine Verteidigung, ich habe doch nichts gemacht. Er nimmt das wie ein Lamm einfach nur auf sich. Kein Hass gegenüber seinen Schlägern, kein Hass gegenüber seinen Peinigern. Und jetzt hängt er da am Kreuz. Jeder Verbrecher, der am Kreuz hing, hat geflucht wie ein Wahnsinniger. Er hat das getan, wo er seine Wut einfach nur noch rauslassen konnte. Was anderes blieb ihm nicht übrig. Er hätte ja auf Soldaten schreien können. Warum stellt ihr das mit mir an? Was macht ihr mit mir? Aber er hängt da ganz ruhig, weil er ganz genau weiß, warum er das macht. Denn dieser Mann am Kreuz hat nur Augen voller Liebe, voller Frieden für dich und für mich. Aber jetzt, wo er bestraft und gegeißelt wurde, könnte er doch einfach vom Kreuz runterkommen, oder? Jetzt wäre es doch an der Zeit zu sagen, so, jetzt steige ich herab und zeige den Menschen mal, dass ich wirklich Gottes Sohn bin. Ihr Lieben, aber hier geht das noch nicht zu Ende. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Er weiß nämlich ganz genau, dass der Stachel der Sünde bis zum Ende getragen werden muss. Es muss Blut fließen. Und zwar das ganze Blut des Lebens, um Sühnung hervorzubringen. Und so hängt er da, blutüberströmt, voller Schmerzen, zieht sich womöglich hoch, um noch die letzten Atemzüge zu holen, um etwas nach Luft zu schnappen. Lieben, diese Schmerzen, die sind sehr grausam, richtig? Aber es gibt noch Schmerzen, die waren noch viel grausamer. Das war nämlich noch alles, lange nicht alles, was unser Heiland dort am Kreuz getan hat, was er erdulden musste. Wenn diese Leiden, die er durch diese grausamen Methoden, die von Menschen angewandt wurde, alles wäre, dann wäre es nicht genug, um ein Schlachtopfer zu sein. Um das Schlachtopfer, was die Sühnung für alle Menschen bringt. Denn zu der Zeit und auch später gab es viele Menschen, die gekreuzigt wurden, die diese Schläge erdulden mussten. Denken wir an Hebräer 11. Denken wir an Petrus, der Überlieferungen zufolge nach kopfüber gekreuzigt wurde. Das kann also nicht alles gewesen sein. Denken wir an König Nero, wie er die Menschen, die Christen, einfach misshandelt hat. Wie er sie als Fackeln genommen hat und einfach angezündet hat, weil sie Christen waren. Diese Leiden sind schrecklich, ihr Lieben, aber sie waren noch nicht alles. Erinnern wir uns an das Gebet, das Jesus gesprochen hat im Garten Gethsemane, wo seine Schweißtropfen wie Blut wurden, wo er dreimal den Vater bittet, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das der Kelch war, die Misshandlung von den Menschen. Und dieses Phänomen, dass man Blut schwitzt, ist ein Phänomen, das auch heute immer noch in der Medizin vorkommt. Es ist nämlich ein Phänomen, das stattfindet, wenn ein Mensch enorme und heftige seelische Qualen erleidet. Dann findet dieses Phänomen statt. Nun, wir werden uns das gleich aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Denn jetzt, ihr Lieben, kommt der schrecklichste Moment für den Messias, für den Christus, wie er da am Kreuz hängt. Es ist die Finsternis, die kommt. Es sind die schlimmsten 3 Stunden seines Lebens, die er hier verbracht hat. Nun, an dieser Stelle wollen wir unseren Blickwinkel ändern. Lasst uns das Kreuz mal von oben her betrachten. Lasst uns mal schauen, wie Gott auf die ganze Sache sieht. Es ist der Vater, der über dem Kreuz steht. Und aus diesem Blickwinkel sehen wir den liebenden Vater. Er schaut auf seinen Sohn herab. Es ist sein einziger Sohn. Und es ist sein Sohn, den er über alles liebt. Dieser Tag wird etwas ganz Besonderes sein. Dieser Tag, der ist vor Grundlegung der Welt schon festgelegt worden. Dieser Tag, der ist vor mehreren tausenden Jahren prophezeit worden. Es ist der Tag, der die Menschheit verändern wird. Es ist der Tag des neuen Bundes, den Gott mit den Menschen schließt. Ihr Lieben, dieser Blickwinkel, das ist ein sehr furchterregender Blickwinkel. Es ist ein grausamer Blickwinkel. Dieser Blickwinkel zeigt nämlich den allmächtigen Gott, den Gott, der die Macht über alles hat, der allwissend ist, wie er seinen eigenen Sohn einfach dahingibt. Wie er seinen Zorn auf ihn ausgießt, über die Menschen, die voller Sünde sind, wie du und ich. Und er weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Menschen vor diesem ewigen Gericht zu retten. Gleichzeitig zeigt uns aber dieser Blickwinkel auch den größten, nämlich den allergrößten Liebesbeweis, den es jemals gegeben hat. Und seine unbeschreibliche große Gnade des allmächtigen Gottes. An dieser Stelle möchte ich dich einmal fragen: Hast du dir jemals schon mal Gedanken darüber gemacht oder dir die Frage gestellt, wen Gott mehr liebte, seinen Sohn oder dich? Der Vater schaut von oben herab und guckt zu, wie sein eigener Sohn ausgepeitscht wird. Er guckt zu, wie sein Sohn misshandelt wird. Aber er schreitet nicht ein. Er schaut zu, wie sein Sohn gedemütigt wird, wie er angespuckt wird. Aber er schreitet nicht ein. Dieser allmächtige Gott guckt von oben einfach zu. Er sieht zu, wie diese frommen Leute, die glauben oder die immer behaupten, dass sie Gott lieben würden, seinen Sohn einfach nur anspucken und so demütigen, verpeitschen und verprügeln. Warum greift er nicht ein? Gott, der Allmächtige, schaut zu, wie der Mensch, den er eines Tages geschaffen hat, wie er seinen eigenen Sohn, der ja Gott ist, so kaputt macht. Über was erhebt sich dieser Mensch? Aber Gott schaut zu. Ihr Lieben, kann er denn nichts dagegen tun? Kann er nichts machen? Und die Antwort ist ja und nein. Ja, er könnte in seiner Allmacht das Ganze beenden. Und nein ist, er ist einfach Liebe. Ihr Lieben, Gott ist Liebe und deswegen konnte er das nicht. Er liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er seinen eigenen Sohn einfach nur dahin gibt, damit er für die Sünde der Menschen bezahlt. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wen Gott mehr liebte? Seinen Sohn oder dich? Ihr Lieben, das Schlimmste kommt erst noch. Dieser Vater, der ein gerechter Vater ist, fordert eine gerechte Strafe, richtig? Und er fordert eine gerechte Strafe von jedem von uns. Und ich frage euch, was wäre eine gerechte Strafe? Was wäre beispielsweise notwendig, um eine Lüge zu bestrafen? Würden 2 Peitschenhiebe reichen? Vielleicht 10? Was wäre eine gerechte Strafe für dich, um einen Ehebruch zu bestrafen? Würde es dir ausreichen, wenn man dich einfach nur anspuckt und dich demütigt? Würde es reichen als Bestrafung? Was würde notwendig sein, um einen Mord zu bestrafen? Einen Mord, der ein Leben gekostet hat? Würde es reichen, die Dornenkrone mit 4 Zentimeter langen Dornen in deinen Kopfhaut zu bohren? Wisst ihr, was eine angemessene Strafe wäre für alle meine Sünden? Die einzige angemessene Strafe für meine Sünden wäre die ewige Verdammnis und die ewige Hölle. Und das Wort ewig haben wir heute schon versucht zu beschreiben. Es ist eine Zeit, die kein Anfang und kein Ende hat. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist eine Strafe, die sinnvoll wäre. Das wäre eine Strafe, die wirklich Sinn machen würde, oder? Denn alle Strafen oder alle Sünden fordern den ewigen Tod. und die ewige Trennung von Gott. Ihr Lieben, diese Strafe ist zu groß, oder? Keiner von uns könnte diese Strafe jemals tragen. Keiner von uns könnte diese Strafe bezahlen. Und jetzt kommt etwas, das lässt sich in seiner Größe überhaupt nicht beschreiben. Und auch ich kann es nicht beschreiben in der ganzen Größe, in diesem vollen Umfang, wie er da passiert ist. Und das werden wir vermutlich auch nie ganz verstehen, bis wir oben sind. Aber jetzt, ihr Lieben, tut der Vater etwas, was unseren Verstand einfach nur übersteigt. Er straft seinen eigenen Sohn, den er liebt, mit der ewigen Strafe. Und das geht nur, ihr Lieben, weil Gott zeitlos ist. Deswegen konnte Christus die ewigen Strafen in einer Zeit von 3 Stunden tragen, weil er zeitlos ist. Mit anderen Worten, ist, weil Jesus unendlich ist, kann er in einer endlichen Zeit eine unendliche Strafe tragen. Das ist kompliziert, oder? Ihr Lieben, und hier ist dieser Moment, wo die Finsternis im ganzen Land einbricht. Hier sind die 3 Stunden am Kreuz, die mich am meisten erschüttern. Der eigene Vater hebt das Messer auf seinen Sohn, um seinen Sohn als Schlachtopfer dahin zu geben. Gott selbst macht seinen eigenen Sohn zur Sünde. Gott selbst belädt seinen eigenen Sohn mit allen unseren Sünden. Gott selbst schlägt seinen Sohn und bestraft ihn wegen meiner Vergehen. Versetz dich mal in die Lage eines Vaters. Der Nachbarsjunge draußen, frech wie er ist, schlägt eines deiner Kinder oder sonst wen. Und du strafst dein eigenes Kind zu Hause. Du sagst, das sind die Schläge für den Nachbarsjungen. Stell dir vor, dein Arbeitskollege klaut etwas. Du kommst nach Hause und du strafst deinen eigenen Sohn dafür, dass dein Arbeitskollege etwas geklaut hat. Dieses sieht man aus dem Blickwinkel von oben, ihr Lieben. Aus der Sicht des Vaters. Du hast vielleicht deine Schwester angelogen oder deinen Bruder. Und Gott sagt, hier, mein Sohn, diese ewige Strafe und die ewige Trennung musst du tragen für ihn. Du hast deine Frau betrogen. Gott sagt, hier, mein Sohn, auch diese ewige Strafe lege ich dir auf, damit du sie trägst für ihn. Du hast gelästert. Du hast jemanden beleidigt. Gott sagt, hier, mein Sohn, ich weiß, es ist schwer, aber es geht nicht anders. Jede meiner Sünden, die ich getan habe und die ich in Zukunft noch tun werde, hat Gott in seiner ganzen Allwissenheit auf seinen Sohn gelegt. Und er hat den ewigen Tod verdient. Nein, er hat ihn nicht verdient, aber er hat ihn übernommen. Der Vater selbst zerschlägt seinen Sohn mit den ewigen Höllenqualen meiner und deiner Schuld. Ihr Lieben, das müssen wir uns mal vor Augen halten. Und sein Sohn, der jetzt völlig schwach und misshandelt am Kreuz hängt, sagt dazu nichts anderes als, ja, Vater. Ihr Lieben, wisst ihr, was die Hölle so grausam macht? Es ist die Abwesenheit von Gott. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, wenn Gott nicht mehr da ist. Und das macht die Hölle so absurd und so grausam. Weil Gott selber weg ist und er sich den Menschen und den Teufel selbst überlassen hat. Und diese Strafe legt der Vater auf seinen Sohn. Und das ist das, warum der Sohn ausschreit und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, das ist schrecklich. Und das zeigt sich hier in den 3 Stunden dieser Finsternis. Es ist die Qual der Hölle, die wir verdient haben, die sein eigener Vater auf seinen Sohn legt. Es ist die Abwesenheit Gottes, die sein Vater auf seinen Sohn legt, damit wir es nicht ertragen müssen. Ihr Lieben, das sind schreckliche seelische Schmerzen, die unser Heiland da durchmachen musste. An die er gedacht hat, als er im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat. Das war das, wovor ihm so gegraut hat. Die Leiden, die die Menschen ihm zugefügt haben, sind sehr schmerzhaft gewesen. Aber die Schläge, die sein eigener Vater an ihm ausgeübt hat, das hat alles übertroffen. Von seinem Vater getrennt zu sein, mit dem er eigentlich sein ganzes Leben lang zusammen war, das war so grausam für ihn. Lieben, dieses Ausmaß dieser Strafe können wir nur ein Stück weit betrachten. Diese Strafe zu tragen und freiwillig auf sich zu nehmen, bringt mich in Anbetung von meinem Erlöser und von meinem Herrn. Seine Liebe wäre niemals so sichtbar gewesen, wenn er eines seiner Millionen von Engeln gegeben hätte. Aber weil er seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn hingibt, den er über alles liebt. Ihr Lieben, das ist ein Liebesbeweis, den gibt es nirgendwo anders. Das ist das, was unser Christentum unterscheidet von anderen Religionen. Herr, ist das nicht zu schwer für deinen Sohn? Der Herr sagt, es geht nicht anders. Wenn ich dich retten möchte, dann geht es nicht anders, als dass ich meinen Sohn hingebe und ihn schlachte als Sühneopfer für deine Schuld. Und ich will nicht den Tod des Sünders, verstehst du das? Ich will leben. So hängt der Sohn am Kreuz, verlassen von allen Menschen und von seinem eigenen Vater. Hast du eine Ahnung, was für Schmerzen das für ihn gewesen sein müssen? Hast du eine Ahnung, was diese Schmerzen Jesus gekostet haben? Ihr Lieben, wenn wir uns ein bisschen da rein hineinversetzen, wie hoch der Preis war, den er bezahlt hat, ich glaube, dann würden wir anders mit Sünde umgehen, oder? Wenn wir nur sehen, wie teuer und kostbar dieses Blut ist, was da geflossen ist am Kreuz. Ich stelle nochmal die Frage, hast du eine Ahnung oder hast du dir schon mal die Frage gestellt, wen Gott mehr liebt? Seinen eigenen Sohn oder dich? Und endlich, ihr Lieben, nach 3 Stunden dieser Qualen, nach 3 Stunden dieser seelischen Schmerzen hört man eine Stimme vom Kreuz. Liebend, als ich mich da hineinversetzt habe, dann liefen mir einfach die Tränen über die Wangen. Es ist vollbracht. Dieser Satz, der wird noch Jahrtausende weiterklingen. Es ist ein Satz voller Freude und voller Hoffnung. Ich konnte einfach nicht anders, als mich hinzuknien oder ich saß dann einfach zu weinen und Gott dafür zu danken, was er für mich getan hat. Und nach diesem Satz übergibt der Sohn seinen Geist seinem Vater. Und das Blut des Erlösers, es strömt vom Kreuz herab. Der Tod ist besiegt, ihr Lieben. Die Ketten sind gesprengt. Der Satan hat verloren. weil der Vater das Blut seines eigenen Sohnes sieht und sagt, es ist genug. Dieses Blut, es reicht mir aus, um dir zu vergeben. Und ab diesem Moment, ihr Lieben, ist Vergebung möglich. Ist das nicht herrlich? Weil sein geliebter Sohn für alle Sünden bezahlt hat, die ewige Strafe getragen hat und gelitten hat und sein teures Blut vergossen hat. Deswegen ist Vergebung möglich. Ab diesem Moment brauchst du deine Strafe nicht mehr zu tragen. Du musst nicht selber bezahlen. Gott schenkt dir heute Vergebung, weil er das Blut seines Sohnes ansieht. Das ist Gnade, die ihm durch das kostbare Blut. Hast du gelogen oder geklaut? Jesus sagt, ich habe bezahlt für dich. Ich kann dir Vergebung anbieten. Hast du die Ehe gebrochen? Hast du gemordet? Jesus sagt, ich kann dir Vergebung anbieten. Ich habe bezahlt dafür. Ihr Lieben, es gibt keine einzige Sünde, hört gut zu. Es gibt keine einzige Sünde, die nicht durch das Blut des Lammes bestraft wurde, beziehungsweise die vergeben werden kann. Keine einzige Sünde. Christus hat alles getragen. Er hat vollkommen alles vollbracht. Nun, wir stehen da oben und fragen uns, Herr, was müssen die Menschen denn dafür bezahlen? Das hat doch viel gekostet, oder? Was müssen die Menschen dafür leisten? Nichts. Gar nichts. Sie müssen nur einsehen, dass sie Sünder sind und dass sie diese Buße brauchen und daran glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, für alles bezahlt hat. Das ist alles. Das ist alles? Ja, das ist alles. Aber Herr, wenn es umsonst ist, dann müssten das doch eigentlich alle annehmen, oder? Wir verlassen diesen Blickwinkel. Und wir wollen uns einmal unter das Kreuz stellen. Wir wollen einmal von unten gucken. Dieser Blickwinkel ist der, wo zwei Menschengruppen sind. Es sind Menschen wie du und ich. Es sind zwei Gruppen von Menschen und sie sehen alle das Blut. Sie sehen alle das Blut, sie sehen alle das Kreuz. Aber sie reagieren auf unterschiedliche Weise. Es ist die eine Gruppe da, die nicht daran glaubt, dass das, was da passiert ist, wahr ist. Und selbst wenn, dann ist derjenige, der da am Kreuz hängt, mit Sicherheit aus bestimmtem Grund da. Ich glaube nicht, dass er freiwillig da hängt. Niemals würde sich einer freiwillig dahin geben, oder? Diese Menschen haben gehofft, dass dieser Jesus, der da am Kreuz hängt, womöglich auch runterkommt und mal zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Dann würden sie glauben. Diese Menschen, die sind zu stolz zuzugeben, dass sie Sünder vor Gott sind. Sie sagen, ich bin gut, ich bin ganz okay, die anderen, die sind schlimmer auf jeden Fall. Diese Menschen, die treten dieses Blut mit Füßen. Oder diese Menschen glauben, dass das mit Jesus alles nur ein Märchen ist. Wisst ihr, was nur blöd dabei ist? Dass sich das alles geschichtlich nachweisen lässt. Oder diese Menschen sagen, heute noch nicht. Irgendwann später, ganz bestimmt, aber heute noch nicht. Wisst ihr, was ich hoffe? dass sie die heutige Nacht überlebt. Ihr Lieben, und auf der anderen Seite stehe ich. Und ich lese Jesaja 53. Und ich möchte mit euch zusammen Jesaja 53 lesen. Und ich setze statt ihr und die, setze ich ich ein. Ich lese von 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist. Und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als ich ihn sah, da hatte er kein Ansehen, dass ich Gefallen an ihm gefunden hätte. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und ich habe ihn nicht geachtet. Jedoch meine Sünden, meine Leiden hat er getragen. Meine Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Ich aber, ich hielt ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um meine Vergehen willen, zerschlagen um meiner Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, damit ich meinen Frieden habe. Und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Ich irrte umher wie ein Schaf, ich wandte mich auf meinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, meine alle Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat. Und kein Trug ist aus seinem Mund gekommen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen und er wird sich sättigen. Und durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das tat er aus Liebe zu mir und zu dir. Und ich wünschte mir so sehr, dass die Menschen, die es noch nicht getan haben, dass sie Buße tun vor dem ewigen und allmächtigen Gott und um Vergebung ihrer Sünden bitten, damit sie das ewige Leben haben können. Lasst uns beten. Amen.